Kleinen. Bitte habt großen Glauben. Denn wir haben auch einen großen Gott. Der ist nicht mickerig. Der ist nicht kleinlich. Du bist das und ich bin das vielleicht manchmal. Aber wir haben einen großen Gott und wir werden so spendabel, wie Gott es ist. Ja, großzügig zu jeder Zeit. Immer dann, wenn wir ihn ansprechen. Amen. Eigentlich könnte man sagen, wir haben schon genug Predigt gehört, oder? Ich finde das gut. Die wollen Begegnung mit mir. Sie suchen meine Gegenwart. Gott ist so reich, dass wenn wir anfangen würden, das aufzuzählen, würden wir scheitern. Wir würden mangelhaft erklären oder aufzählen können, was Gott nicht nur bereit ist zu tun, sondern tatsächlich tut. Er wird Dinge tun, jetzt und wann auch immer in deinem Leben, obwohl du ihn noch nicht mal darum gebeten hast. Warum? Weil er dich so sehr liebt. Weil er davon so beseelt ist, seinen Kindern nicht nur zu begegnen und ein gutes Gefühl zu machen, sondern zu sagen, in mir ist Kraft und diese Kraft soll in deinem Leben wirksam werden. Unser Jesus hatte schon eine gewaltige innere Leidenschaft. Als er mit seinem Vater in den Himmel war und die Zeit gekommen war, dass sein Sohn vom Vater auf die Erde geschickt wurde, glaube ich nicht, dass Jesus da gesagt hat, ach Vater, bitte, hier ist es so schön. Hier ist es so heilig. Hier ist kein Schmerz. Hier ist kein Leid. Kann ich nicht hier bleiben? Kannst du das nicht anders machen? Komfortzone verlassen, haben wir heute Morgen nochmal gehört. Jesus hatte fast ein Schrei in seinem Herzen. Vater, ich will gehen. Lass mich gehen. Ich bin bereit. Ich will Menschen retten. Das, was verloren ist, will ich wieder zurückholen. Ich will, dass sie wieder zurückkommen zu dir. Das war auf seinem Herzen. Und Jesus ist gegangen. Er wusste genau, was auf ihm zukommt. Er wusste das sehr genau. Aber er hatte etwas in dem Herzen. Und ich möchte das auch, dass wir, das, was Jesus an Leidenschaft im Herzen hatte, dass auch wir diese Leidenschaft in unserem Herzen haben. Hast du schon mal jemanden beobachtet, der was verloren hat? Wenn ich meine Gabi beobachte, wenn sie was verloren hat, ich darf das mal so sagen, Gabi, ne? Gabi bekommt einen anderen Gesichtsausdruck, wenn sie was verloren hat. Sie ist mir gegenüber nicht mehr aufmerksam, sondern sie ist aktiv. Sie sucht. Und nicht nur so, naja, ich kann ja mal hier. Die ist eifrig. Die läuft los. Die krempelt alles um. Das ist ihr egal, wie das da gerade aussieht oder wie das danach aussieht. Sie krempelt echt alles um. Und wenn ich es versuchen würde, wenn ich nur versuche, Gabi, sollen wir uns mal kurz hinsetzen, Tee trinken? Sie würde sagen, eine dumme Idee. Denn ich habe was verloren und will es wiederfinden. Sie hat keine Zeit oder keine Lust, das jetzt zu tun. Das kann später kommen. Wisst ihr, wann das kommen kann? Sie würde eher sagen, bevor wir einen Tee trinken, helfen wir lieber mit suchen. Macht sie manchmal auch. Manchmal biete ich mich auch an. Und so ist es enorm wichtig, dass wir auch verstehen als Gemeinde, von Jesus, dass wir Suchende sind. Wir sind Suchende, denn Jesus sagt, da ist was verloren gegangen. Und ich bin gekommen, um das Verlorene zu suchen. Das ist nicht genauso wie bei meiner Gabi, aber so ähnlich. Sie ist so beseelt davon, das Verlorene wiederzufinden und wieder zu haben. Kennt ihr das manchmal? Die meisten machen das, wenn sie in Urlaub fahren. Dann fahren sie meistens irgendwo hin, vielleicht auch mal in eine große Stadt und besuchen so große Kirchen oder Kathedralen. Habt ihr auch schon mal gemacht, ne? Und dann kommt man da rein. Es ist nicht so mickrig wie hier. Das ist riesengroß. In manchen Kirchen, die sind gebaut worden, da waren 3, 4, 5.000 Plätze. Wir kriegen schon bei 400 Not. Und diese Plätze waren alle mal voll. Da saßen Menschen. Und sie haben das Evangelium gehört. Sie sind gekommen, weil sie wussten und gespürt haben, hier an diesem Ort muss ich sein, denn es gab jemand, der mich gerufen hat, der mich gesucht und gefunden hat. Und deswegen muss ich kommen. Du bist heute Morgen hier, obwohl du es nicht wolltest oder nicht daran gedacht hast, aber Jesus hat dich gesucht. Das ist die Wahrheit. Du warst mit deinem Leben beschäftigt, ich auch. Aber er ist zu dir gekommen, weil er wusste, dass du verloren warst, hat dich gesucht und gefunden und deswegen bist du heute hier. Ich muss jetzt aufpassen, wie ich das jetzt sage. Ich möchte keinem Menschen zu nahe treten, weil ich weiß, wie ernst das ist. Kennt ihr diese Krankheit ADHS? Das ist ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass da jemand ist, der unter etwas leidet, was ihm schwerfällt. Und diese Menschen, die darunter leiden, sind oft ganz viel in Bewegung, auch vor allem innerlich. Sie sind von Aktionismus so fast schon ein bisschen getrieben. Da ist oftmals auch sowas wie eine Art Spannung oder eine innere Unruhe, die in ihnen ist. Und das führt immer zu einem, dass man Aufmerksamkeit bekommt. Das ist ein Defizit an Aufmerksamkeit. Die Gemeinde Jesu, besonders in der westlichen Welt, hat auch ein Leiden, aber nicht ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, sondern ich nenne das ein Leidenschaftsdefizitsyndrom. Ich fand das toll, als Gott mir dieses Wort gegeben hat, ein Leidenschaftsdefizitsyndrom. Wisst ihr, wie ein Leidenschaftsdefizitsyndrom aussieht? Das sieht so aus. Ich müsste jetzt hier eine Tasse Kaffee haben. Red du, Mann. Mir geht's gut. Ja, aber es gibt etwas, Gott, was ihn bewegt, kann ich mit dir darüber reden, Jochen? Ja, jetzt nicht. Leidenschaftsdefizitsyndrom. Jesus hatte nicht unter einem Leidenschaftsdefizitsyndrom gelitten, stimmt's? Und wir haben heute Morgen noch mal gehört, und auch gerade das letzte Wochenende, dass das aus der Komfortzone jemand rauszuholen oder rauszubitten, beinhaltet ja tatsächlich, warum soll ich das tun? Warum? Was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben? Und wofür brenne ich? Was ist meine Leidenschaft? Was ist deine Leidenschaft in deinem Herzen? Und da gibt es eine Menge Leidenschaften. Wisst ihr, uns Christen wirft man manchmal vor, dass wenn wir diese Leidenschaft leben, du bist viel zu radikal. Du bist ein Fundamentalist, wenn du sowas tust. Manchmal hören wir sogar, das ist sektiererisch, wie du damit umgehst. Stimmt's? Aber Jesus hatte diese Leidenschaft. Jesus war durchdrungen von Leidenschaft. Jesus war für Menschen und seine Leidenschaft galt übrigens Menschen. Gott liebte den Menschen so sehr hat Gott dich und mich geliebt, warum, dass er gesagt hat, ich liebe sie so sehr, ich schicke jetzt meinen Sohn. Ich muss sie wieder suchen und sie retten. Er sandte seinen Sohn zu wem? Zu den Menschen. Das war seine Leidenschaft. Menschen waren verloren und Gott wollte sie wieder bei sich haben. Wir kennen das. Wir Christen reden manchmal so locker darüber. Aber das war ziemlich radikal, wenn Jesus die Menschen gesucht hat, sie angesprochen hat und gesagt hat, warum er da ist. Das war ziemlich fundamental. Denn er hat gesagt, es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt keinen anderen Weg wieder zurück zum Gott, dem Vater kommen, denn allein durch mich, dieser arrogante Jesus, darf ich sagen, das, was ich an Leidenschaft in meinem Herzen trage, es gibt keinen anderen Weg. Kann ich das jedem sagen, ob er es hören will oder nicht? Kann ich ihm sagen, es gibt keinen anderen Weg, außer durch Jesus zum Gott, dem Vater, wieder zurückzukommen? Gibt es eine Alternative dazu? Es wird viel gesucht und viel erklärt und doch sehen wir diese Leidenschaft bei Jesus. Wir verpassen so ziemlich alles, wirklich, wenn wir das nicht mehr spüren, dass es eine Leidenschaft in Jesu Herz gibt und diese Leidenschaft auch in meinem Herzen und in deinem Herzen sich ausdrücken muss. Das geht nicht so gut auf einer Couch. Versteht ihr das? Es geht auch interessanterweise, dass die Generationen vor uns hatten die Möglichkeit nicht. Es geht auch nicht so gut am PC. Sondern seine Leidenschaft ist tatsächlich, direkt mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Das war seine Leidenschaft. Und wir verpassen so viel, wenn wir diese Leidenschaft in uns nicht mehr haben. Nebensächlichkeiten, Banalitäten, weißt du, so softe Ablenkung, ja, die töten so schnell diese Leidenschaft für Jesus. Sie töten so sehr auch die Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, von dir und von mir. Denn Jesus möchte gerne in der Gemeinschaft seiner Kinder nicht nur wohnen, sondern er möchte sich ausdrücken, damit wir ihn, so wie wir es heute gemacht haben, erheben über alles. Leidenschaft, das kennzeichnete Jesus und sein Leben aus und seinen unbedingten Willen. Er war auf diese Sache fokussiert und andere Dinge waren ihm nicht so wichtig. Wisst ihr was? Dem war noch nicht mal Essen so extrem wichtig. Uns Europäern wird Essen immer wichtiger. Schaut mal im Fernsehen. Ist verrückt, wie viele Kochsendungen es gibt. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Gerichte gibt. Da findest du Menschen mit Leidenschaft. Leidenschaft von Jesus ist nicht so geschehen, dass der Vater gesagt hat, Jesus, jetzt Schluss, du musst. Nein, die Leidenschaft von Jesus war in seinem Herzen. Wie viel Unfug ist gemacht worden unter Christen. Dass Leidenschaft unter Zwang geschehen ist, oder? Wie viel hat man dummes Zeug gesagt und die Welt hat uns das nicht abgenommen und leidet bis heute darunter, dass wir es unter Zwang getan haben. Es ist falsch, unter Zwang zu beten. Es ist falsch, unter Zwang Bibel zu lesen. Es ist falsch, unter Zwang den Zehnten in die Gemeinde zu geben. Es ist falsch. Wir verunehren unseren Gott damit. Denn er sagt, du hast nicht verstanden, wozu ich gekommen bin. Wofür mein Herz schlägt, das hast du nicht verstanden. Zwang ist nicht in der Leidenschaft. Wisst ihr, wer der Vater des Zwanges ist? Dein und mein Gegenspieler, der Durcheinanderbringer, der Diabolos. Er ist derjenige, der uns immer wieder, gerade wir Christen, versuchen will, es uns irgendwie anders beizubringen und bringt uns tatsächlich bei, dass es auch unter Zwang geschehen soll. Du musst ist keine Option, die Gott in dein und in mein Herz gelegt hat. Es ist nicht wahr. Glaubt es bitte nicht. Denn Gott möchte, dass wir in einer Herzensbeziehung zu Jesus leben. Und dort spüren wir, was in seinem Herzen ist. Dort erleben wir, wie Jesus mit mir umgegangen ist. Den Dreck aus meinem Leben, den Jesus hier rausgeholt hat, ist gewaltig. Das war eine Mörderei. Wenn ich jetzt sage, war Gott, du weißt das. Das war eine Mördergrube. Das war ein Sumpf, ein Dreckpfuhl. Äußerlich haben das kaum einer gesehen. Nahe Menschen haben das gespürt. Und dort spürte ich ganz deutlich, da ist keine Freude. Da war keine Freude. Das war nicht wirklich eine schöne Triebfeder in mir. Das wollte ich nicht. Und wie oft fangen wir an, weil wir so lange damit bombardiert worden sind, dass wir immer wieder anfangen, auch aus den Dingen, die Gott uns als Leidenschaft gegeben hat, eine Tradition zu machen, eine Gewohnheit zu machen, inhaltsleer. Und wir spüren, dass keine Ströme lebendigen Wassers mehr von mir ausgehen. Es ist leidenschaftslos. Leidenschaft ist für Jesus nicht nur wichtig, er hat gespürt, dass in seinem Volk unter den Pharisäern so viel Gesetze und Traditionen gab. Und was hat Jesus mit diesen Gesetzen und Traditionen, was hat er gemacht? Der ist die ziemlich scharf angegangen. Er hat sie sehr verurteilt. Denn im Zwang findest du Gott nicht. Niemals. Wenn du aus irgendeinem Grund Dinge tust, wo du sagst, da, ich kann gar nicht anders, dann überprüf das, woher das kommt. Wir sollten Christ sein, niemals machen, sondern wir sollten Christ sein. Gemeinde sollten wir niemals machen, sondern wir sollten Gemeinde Jesu sein. Und diese Gemeinde und dieser Mensch trägt Jesu Leidenschaft im Herzen. Und verlieren wir die Leidenschaft von Gottes, ich behaupte, dann bist du dabei, gerade Jesus zu verlieren, immer mehr und mehr. Du ersetzt Jesus mit anderen Dingen. Mit Dingen, die du irgendwie schön findest, die du sehr magst. Und du merkst, dass diese Dinge in dir anfangen, Leidenschaften auszulösen. Heiderwei, das ist ja ein Ding. Aber Gott hat uns eine Leidenschaft gegeben. die nur aus Jesus kommt und Jesu Leidenschaft galt immer den Menschen. Ich möchte mit euch einmal, ich werde es nicht lesen, Lukas Kapitel 15. Lukas Kapitel 15 ist ein ganzes Kapitel, sind drei Gleichnisse drin. Und alle drei Gleichnisse handeln von einem und dem gleichen Thema. Da gibt es einmal das verlorene Schaf. Dann gab es die verlorene Drachme, das war eine sehr wertvolle Münze. Und dann gab es, und die drittes Gleichnis war vom verlorenen Sohn. Drei Dinge waren verloren. Das Schaf, die Drachme und der Sohn. Ganz kurz möchte ich mit euch diese drei gerne anschauen. Was ist da geschehen? Das muss vielleicht jetzt, das darf jetzt auch dein Herz anfangen anders zu denken, als du vielleicht früher gedacht hast. Viele denken, dieses bockige, böse, widerspenstige Schaf. Ich behaupte, das war kein bockiges, widerspenstiges Schaf. Was machen Schafe? Sie grasen. Nicht besonders attraktiv das Leben. Und ein Schaf, was lange genug grast, weil es viel Hunger hat, grast und nach einer gewissen Zeit hebt es mal seinen Kopf und guckt, meine Herde ist weg. Ist weg. Oh, was passiert? Was ist da gerade passiert? Dieses Schaf war mit etwas beschäftigt. Es war einfach übermäßig mit Versorgung beschäftigt. Und ehe es sich versehen hat, war es getrennt. Ach, wie dumm. Daher kommt auch das Wort dummes Schaf. Glaube ich. Das Schaf war nicht böse. Es war zu beschäftigt. Es war zu beschäftigt, um zu überleben. Versteht ihr den großen Unterschied? Lasst uns Menschen nicht so schnell belegen mit Negativen. Menschen sind sehr beschäftigt, um zu überleben. Viele Menschen sind damit beschäftigt, sich dafür zu sorgen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen können. Sie sind sorgenvoll, wie sie das hinkriegen, dass ihre Ehe doch nicht auseinandergeht. Oder aber, wie soll das gehen? Sie sind so beschäftigt mit ihrem beruflichen Karriere. Und sie sind so beschäftigt. Und dann heben sie ihren Kopf und sagen, wo bin ich gelandet? Verloren, nicht böse. Zweite Beispiel, die Drachme. Sie war verloren. Warum war sie verloren? Das wird uns nicht so gesagt. Aber was wohl war, was wir rauslesen können aus diesem Kapitel, dass diese Frau sehr beschäftigt war in ihrem Leben. Sie war unaufmerksam, denn sie hat es erst gar nicht gemerkt, dass ihre Drachme verloren war. Sie war mit so viel anderem beschäftigt, und das verlangte so viel Aufmerksamkeit, dass sie es gar nicht spürte. Mit mal war die Drachme weg. Da war doch eine Frau dem Wichtigen, dem Wertvollen gegenüber ein bisschen nachlässig oder vielleicht auch ein bisschen viel nachlässig. Wir leben heute in einer Welt, das, ich weiß nicht, ob ihr mir so zustimmen wird, wo viele Menschen und besonders Kinder und besonders auch Ältere gegenüber so einer Nachlässigkeit in dieser Welt gibt und gelebt wird. Und viele Menschen sagen mir heute, ich werde so nachlässig behandelt. Man achtet nicht mehr darauf. Obwohl doch jeder Mensch so enorm wichtig ist, spüren wir noch ab, was auch in unserer Gesellschaft, dass Kinder heute Kostenfaktoren sind? Spüren wir das noch ab, dass ältere Menschen sich so einsam fühlen, dass dieses Wertvolle nicht mehr erkannt wird? So nachlässig gehen wir mit Menschen miteinander um, dass sogar manche Menschen sagen, und ich weiß, dass auch in diesem Raum Menschen das von sich sagen, ich bin so nachlässig behandelt worden, ich bin missbraucht worden. So nachlässig, dass man den Wert nicht mehr erkannt hat. Ich fühle mich so verloren, ich fühle mich so schmutzig, ich fühle mich so im Stich gelassen. Ich fühle so sehr, da ist kein Mensch mehr in dieser Welt. Und ich behaupte, dass eine ganze Generation im Moment dabei ist, auf diesen Chaos zuzusteuern. Das Verlorensein von Menschen durch unterschiedliche Umstände. Was tun Menschen? Und jetzt gut aufpassen, nicht in die Schublade stecken und sagen, diese bösen Menschen. Wo? Sie suchen Hilfe in Drogen. Sie suchen Hilfe in Süchte. Sie suchen Hilfe in Beziehungen. Sie suchen überall Hilfe, damit dieses Verlassensein, dieses Unwürdigsein endlich aufhört. Und wir wissen, dass wenn man etwas anderes sucht, nicht selten Abhängigkeit dabei rauskommt. Stimmt's? So schwer, aus Abhängigkeiten wieder rauszukommen. Und diese Menschen zu verurteilen oder als böse abzustempeln. Jesus hat es nicht getan. Er hat sie gesehen als Menschen, die verloren waren. Und er hat gesagt, ich komme nicht, um ihnen den erhobenen Zeigefinger zu zeigen, sondern ich bin gekommen, um sie zu suchen, denn sie sind verloren. Es ist so ein, das ist so dicht bei und doch so ganz anders. Das Herz darf sich ganz anders ausrichten. Das Letzte, was wir gut kennen, der verlorene Sohn. War der verlorene Sohn wirklich so ein böser, so ein mieser, so ein arroganter, selbstverliebter Schnösel? Viele lesen das gerne daraus. Ich behaupte nein. Warum? Weil ich das heute in dieser Welt noch genauso sehe. Vielleicht hatte er gewisse Charakterzüge davon. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber ganz sicher hat er wirklich geglaubt, dass wenn ich das nehmen kann, mein Erbe, dann lebe ich anschließend besser. Das hat er geglaubt. Es gibt Menschen, die sagen, wenn ich das habe, lebe ich besser. Wenn ich den Job habe, lebe ich besser. Wenn ich das Haus habe, dann klappt es doch mit den Kindern. Merkt ihr was? Und er hat es genommen, das Erbe, der Sohn. Und er hat gelebt. Und hättest du ihn 3 Tage danach mit ihm gesprochen, der hätte gesagt, es funktioniert. Ich lebe jetzt besser. Mir geht's gut. Es ist schön, das Leben. Das ist das, was ich gesucht habe. Stimmt's? Das wäre so gewesen. Es ist nicht so relevant, warum der eine Zustand beim Schaf oder bei der Drachme oder bei dem Sohn den Menschen so sehr beschäftigt oder warum Menschen vernachlässigt wird oder wie hier der Sohn, der sich echt verkalkuliert hat. Der hat echt eine falsche Kalkulation aufgemacht. Entscheidend ist doch wichtig zu erkennen, dass sie alle 3 verloren sind. Ich glaube, deswegen ist es im einen Kapitel auch, sind sie hintereinander aufgeschrieben worden. Und sie alle waren verloren und sie alle, diese sollten wiedergefunden werden. Lukas 19, Vers 10 steht. Und jetzt kriegt das Wort nochmal die Kraft. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Stimmt das? Das ist die Mission von Jesus Christus gewesen. Wie heißt es hier? Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Dafür ist er gekommen. Es ist nicht übrigens die Aufgabe der Politiker, dass die dafür sorgen, dass du dein Leben gut lebst und versorgt wirst. Es ist nicht die Aufgabe der Politiker. Es ist nicht die Aufgabe von Wirtschaftsbossen oder von Wissenschaftlern, dass sie den Menschen sagen, wie das Leben funktioniert und wie es richtig und gut läuft. Sondern diese Aufgabe hat tatsächlich Jesus uns Menschen anvertraut, dass wir sie aufsuchen und ihnen von dem Leben erzählen, was er für uns bereitet hat. Es ist unsere Aufgabe, an Jesus Stelle hinzugehen und sie zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir haben von Gott Kraft dazu, Zeuge zu sein. Wir haben Kraft dazu, von Jesus Zeuge zu sein. Du sagst vielleicht, ich kann nicht so gut reden. Ich kann nicht so gut formulieren. Hörst du, wer dir da was ins Ohr säuselt? Du, wo du an deiner Stelle in deinem Leben lebst, hat Gott dich ganz bewusst hineingesetzt. Dort sollst du sein. Und dort kannst du und sollst du erzählen, wozu Jesus in deinem Leben gekommen ist und was du mit Jesus erfahren hast. Zurück zum Vater, zurück zum Lebensretter. Das ist das doch, was du Menschen gerne weitersagen solltest. Denn es gibt in dieser Welt, nichts zu finden, was hält für die Ewigkeit. Wisst ihr, wann wir das am deutlichsten spüren? Wenn du bei einem Menschen bist, der dir sagt, ich werde bald sterben. Und spürst du das? Mit Mal spürst du, was soll ich sagen? Was braucht dieser Mensch jetzt? Ach komm, lass uns doch mal schön in den Urlaub fahren. Werde ich gerade daran erinnert, weil mir das so tief gegangen ist. Ich bin ja selber mal an Krebs erkrankt und da kamen die Ärzte zu mir rein und haben mir das in die Diagnose gesagt, Herr Jacke, Sie haben Krebs, ist bösartig. Und ich weiß, dass Gabi und ich, wir hatten einen Urlaub gebucht. Wir wollten in Urlaub fliegen. Schön dann in Urlaub fahren? Sind wir gefahren? Ich konnte es nicht. Es ging nicht. Es war nicht das Leben, was ich jetzt brauchte. Und Gabi auch nicht. Wir sind nicht gefahren und wir sind dort nicht hingegangen. Wir wussten sehr wohl, was wir tun mussten. Wir waren zusammen und haben Gott gebeten, dass er kommt, dass er größer ist, dass er regiert, auch in unserem Leben. Und wir haben unser ganzes Leben ganz neu, immer wieder neu ihm gegeben. Und heute darf ich leben. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr, ich möchte euch gerne ansprechen. Ihr, versteht ihr das? Wer ist damit? Du bist damit gemeint. Ihr werdet Kraft empfangen. Da steht nicht, du musst bestimmte Dinge tun, dann wirst du Kraft empfangen. Es steht auch nicht, Du wirst ein bisschen erstmal empfangen, den Rest kriegst du später. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Wofür? Die Kraft, und es geht weiter. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Darf ich das heute mal hier so in dieser Runde fragen? Darf ich das mal ganz konkret fragen? Für dich selbst, darfst du selber die Antwort geben. Hast du Kraft von Gott schon bekommen und schon mal erlebt? Wofür? Wofür hast du Kraft von Gott bekommen? Zu überleben? Ja. Ja. Menschen zu lieben. Spüren wir manchmal, dass wir keine Kraft haben, weil wir eine Kraft nur für uns selber haben wollen? Weil wir keine Leidenschaft mehr haben für das, was verloren ist? Ich erinnere nochmal, wenn Gabi was verloren hat, diese Leidenschaft des Suchens ist nicht zu toppen, mit nichts mehr. Ja, die hört nicht auf, bis sie es wieder gefunden hat. Jesus hört niemals auf, bis er den Verlorenen wiedergefunden hat und er errettet worden ist. Bitte lasst uns dieses Herz und diese Gesinnung auch in uns haben. Denn wenn wir uns nicht mehr danach ausstrecken, wenn wir diese Leidenschaft nicht mehr in uns tragen, ich sage dir, wir spielen Kirche. Wir sind nicht mehr Kirche. Und das ist gefährlich. Wir werden Kraft empfangen vom Heiligen Geist. Wozu? Um Menschen zu retten. Ich sage dir, diese Kraft wird auch dein Leben so sehr berühren, dass Dinge in deinem Leben geschehen. Du hast noch nicht mal dafür gebetet, aber doch hat Gott es wiederhergestellt. Manche Menschen, ich weiß jetzt, wovon ich rede. Oh, hoffentlich verzeiht ihr mir das. Ich weiß nicht. Manche Christen erzählen mir, Jochen, ich bin da eine richtig tolle Gemeinde gegangen. Das war ein Hammer-Gottesdienst, sag ich dir. Das war gewaltig, das war genial. Da, wow, die Gegenwart Gottes war da. Bis hierhin, das stimmt und das ist richtig. Dann gehen die Menschen nach Hause und abends schauen sie sich Pornos an. Du sagst, ich übertreibe. Ich behaupte, dass ich untertreibe. Warum? Weil der Feind das niemals will, dass du da hineinkommst in dem, was Jesus nämlich für dich und für mich will. Jesus ist nicht dabei geblieben, dass wir die Herrlichkeit und seine Gegenwart genießen können und sagen, wow, das ist das Ziel. Das ist nicht allein das Ziel. Das ist das, was Gott sagt, damit rüste ich dich aus, damit du sicher bist, damit du stark bist, damit du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Du spürst, die Kraft Gottes ist auf mir. Aber geh auch in dieser Kraft und erzähle und bekenne, woher diese Kraft kommt, Zeuge für Jesus Christus zu sein. Kraft hat immer einen Zweck. Und hier hören wir das ganz deutlich, dass wir Zeuge sein können mit dieser Kraft. Versteht ihr? Wir brauchen und sollten keine Angst davor haben, wenn Menschen vor uns sind und sagen, ich habe eine todbringende Krankheit. Widersteh im Geist und sag, deine Kraft ist bei mir. Ich will dir nahe sein. Ich will dir sagen, ich gehe mit Gott. Und ich weiß, dass auch ich eines Tages gehen werde. Und ich möchte dir sagen, wende dich mit mir an diesen Gott. Er hilft, er rettet immer noch. Wenn wir das nicht mehr haben, wozu sollen wir Kirche sein? Wozu? Um zu sagen, die Herrlichkeit Gottes hat sich hier gelagert. In vielen Kirchen, wo ich vorhin von sagte, 5000 Plätze, die Herrlichkeit Gottes war dort. Und heute sind es Museen. Deswegen rufe ich deutlich auf und sage, Gott sagt uns etwas deutlich anderes. Wenn ihr dabei stehen bleibt, wenn ihr daraus eine Tradition macht oder es verdreht, dann habt ihr etwas nicht wirklich verstanden. Wozu hat Gott Gaben gegeben, Geister zu unterscheiden? Wozu hat Gott Gaben gegeben, zu heilen? Wozu hat Gott Gaben gegeben, um prophetisch zu sprechen? Er will das Verlorene suchen. Und er will das Verlorene retten. Und jetzt sage ich dir etwas. Wenn du sagst, na ja, aber das wird ja in meiner Gemeinde, erlebe ich das. Woanders erlebe ich das ja gar nicht. Lass auch drüber nachdenken, ob das ausreicht. Kann es sein, dass auch in deinem Inneren noch viel Welt ist und Dunkelheit? Kann es auch sein, dass Jesus da noch reinkommen muss, um das auszuleuchten, dein und mein Inneres? Kann es sein? Nein, bei mir nicht mehr. Ich bin heilig genug. Ich komme durch. Du nicht. Jesus macht es deutlich, in der Welt werden wir kein Leben finden, aber wir haben viel aus der Welt genommen und in uns reingelegt. Du hast es getan, ich habe es getan und ich kenne diese dunklen Stellen und Orte. Ich kenne meine Tränen, ich kenne diesen Kampf, wo ich weiß, der Teufel plagt mich, weil er mich nicht gehen lässt, weil er sagt, ich lasse dich nicht gehen. Deine Freiheit in Christus ist nicht vorangeschritten, als dass du ohne dieses gehen kannst. Das ist doch das, wo Jesus sagt, wenn du das nicht erlebt hast, wenn du das nicht bezeugen kannst, kannst du nicht rausgehen und von der Liebe Jesu Christi reden. Kannst du nicht. Das wird nichts. Als der Sohn zu seinem Vater wiedergekommen ist. Lest das nochmal nach. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und dann fingen sie an, fröhlich zu sein. Deswegen heißt es frohe Botschaft. Wenn Gabi, was sie sucht, gefunden hat, die lacht wieder. Die lächelt mich sogar mich an. Dann sagt die sogar, wollen wir nicht jetzt zusammen Tee trinken? Wenn das Verlorene wiedergefunden ist, werden wir glücklich. Wenn du das findest, auch in deinem Leben, was Jesus dir gegeben hat, sagst, verstehst du das? Lass das raus und nimm das, was ich dir sage oder was ich dir gebe. Und Jesus macht es so deutlich, dass wir das in der Welt nicht finden. Er sagt ganz Welt, in der Welt, da herrschen andere Gesetze, da herrschen verrückte Sachen. Aber so ziemlich alles, was du dort siehst und erlebst, ist nicht für dich. Es kommt aus der Welt und wird dir nicht zum Heil dienen, wird nicht gut sein für dich. Oh, wenn jetzt das jemand hört, auch später auf der Homepage, der würde jetzt sagen, das ist zu radikal, das ist zu fundamentalistisch, wenn du das so sagst. Ich möchte mit euch, ja, und dann bin ich auch fast durch, Johannes 17, Und dort lese ich mal eine längere Passage. Das geht tatsächlich Bibellesen, nicht nur mit einem Vers. Weil hier spüren wir nochmal das Herz von Jesus. Wir spüren es so sehr. Es ist ein Gespräch zwischen Jesus und seinem Vater. Wenn Jesus mit seinem Vater spricht, und du findest das in der Bibel, ich sage dir, lese es ganz langsam. Lies es ganz aufmerksam. Lies es gerne 2 oder 3 Mal. Denn es ist ohne Worte. Jesus spricht zu seinem Vater. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, mein, und ich bin von ihnen verherrlicht worden. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins sein wie wir. Als ich, Jesus, bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich auch nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich, Jesus, heilige mich für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit die alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Das ist die Liebesleidenschaft von Jesus. Und er hat uns so deutlich aufgezeigt, dass wir nicht von dieser Welt sind und auch nicht von dieser Welt leben. Ich möchte mit euch ein kleines Experiment machen zum Schluss. Könnt ihr das erkennen, was es ist? Eine Taschenlampe. Findet ihr, dass sie geht? Okay. Ist das nicht gewaltig, wenn ich das jetzt da oben an die Decke halte? Wie schön das leuchtet? Ist nicht so besonders, oder? Ist nicht der Brüller, ne? Es geht so. Warum leuchtet sie nicht so gut? Fehlt hier der Lampe Kraft? Nö, die ist neu. Sie meinte, ich müsste eine stärkere Birne reindrehen? Wow, was würde geschehen, wenn wir hier das Licht ausmachen? Was würde geschehen, wenn wir uns heute Abend um 21 Uhr nochmal treffen würden? Nichts wäre an, außer das hier. Wisst ihr, was eure Augen tun würden? Ihr würdet nur noch auf dieses Licht schauen. Diese kleine Lampe reicht aus, um sich hier in diesem gesamten Raum ohne Gefahr zu bewegen. Aber hier, wenn schon sowieso so viel Licht da ist, bringt das nicht so viel. Wisst ihr, was Jesus, das ist mir so eingefallen, was Jesus uns damit sagen möchte? Es ist gut, wenn wir die Herrlichkeit, die Kraft und die Liebe Gottes hier untereinander, hier sind eine Menge Funzeln, Taschenlampen. Es ist gut. Aber wisst ihr, wozu das wirklich gebraucht wird? In der Dunkelheit. Da muss diese Lampe leuchten. Hier bilden wir gemeinsam ein starkes Licht. Aber du bist gesandt. So haben wir es gerade gelesen. Ebenso wie Jesus. Verlorene zu suchen und ihnen die Rettung von Jesus zu geben. Vor Donnerstag musste ich eine Magenspiegelung machen lassen. Und dann lag ich da auf diesem, wie nennt man das? Pritsche. Okay, ich lag auf einer Pritsche. Und mit Mal kommt eine Krankenschwester rein und hatte in der einen Hand so ein schwarzes Ding und in der anderen Hand und über die Schulter geworfen ein Riesenkabel. Ich dachte, nein, nein, nein. Das muss da gleich hier durch. Sie schloss es an dieser Maschine an. Sie stellte es einmal an und was sah ich? Vorne am Kopf, diese langen schwarzen Schlange, war eine kleine Lampe. Und dann fiel mir ein, hier innen drin ist es so fürchterlich dunkel. Der Arzt wird mir nicht helfen können, wenn nicht Licht hier reinkommt. Es macht keinen Sinn. Ohne die Lampe wäre das Quatsch. Aber diese kleine Funzel da vorne in diesem Raum, muss schon gut hingucken. Und so ist es auch hier mit unserer Taschenlampe. So ist es auch in unserem Leben. Die Kraft Gottes, die er dir gegeben hat, die du nicht erbetteln musst, die du nicht erleisten kannst, sie ist allen gegeben worden, die mit dem Geist Gottes unterwegs sind. Und wir werden das bewirken, was Jesus auch getan hat. Jesus sagt, ich bin gekommen, um das Verlorene zu suchen. Jesus sagt, dass er das Licht ist. Und er sagt auch, dass wir, du und ich, das Licht dieser Welt sein sollen. Matthäus 5, Vers 14. Und leuchten können wir aber nur in der Dunkelheit. Und so wünsche ich uns allen, so bete ich darum, dass der Heilige Geist diese Kraft Gottes nicht nur einfach so da ist und wir sie irgendwo gebrauchen, sondern dass wir das neu verstehen, dass die Kraft uns gegeben wird, in der Dunkelheit dieser Welt unterwegs zu sein. Und ich füge zum Schluss hinzu, bitte verachte es nicht, wenn hier der Heilige Geist wirkt und in dein Inneres leuchten will. Er schaut genau nach, was da los ist. Lass es zu. Ich bin da nicht freiwillig hingegangen. Aber es ist gut, wenn wir sagen, bitte schau nach, Jesus. Ich spüre es. Da ist was nicht in Ordnung. Ich bin da hingegangen, weil ich es spüre. Ich spüre es körperlich. Da ist was nicht in Ordnung. Wenn du nicht vergeben kannst, wenn du aufbrausend bist, wenn du neidisch bist, wenn du aggressiv bist, wenn du nicht glauben kannst, wenn du zweifelst, egal um was es geht, dann lass das Licht auch in deinem Inneren leuchten. Er wird dir niemals wehtun. Er wird dir helfen, damit das, was da raus muss, rauskommt. Und was neu reinkommt, soll dann da reinkommen. Amen.